Es ist schön, euch so zu sehen. Einige strahlen, einige Gesichter sind voller Erwartung. Was kommt jetzt? Ich freue mich, diesen Tag mit euch gemeinsam erleben zu dürfen. Ich bin persönlich der Meinung, dass das Tauffest für mich eines der schönsten Feste ist, die eine Gemeinde überhaupt feiert. Und wisst ihr, warum das für mich so ein wichtiges Fest ist? Weil an diesem Fest erkennen wir ganz genau, dass da Menschen sind, die Gott auf sein Handeln hin eine Antwort gegeben haben. In Festen wie Weihnachten und Ostern, dann sehen wir den Schritt Gottes auf uns Menschen zu. Da trifft Gott eine Entscheidung für uns. An einem Tauffest gibt der Mensch eine Antwort und entscheidet sich, Gott nachzufolgen. Und das ist für mich persönlich der Grund. Und das ist, warum ich dieses Tauffest als immer wieder als ein besonderes Ereignis sehe. Und wer das Vorrecht hatte, mit uns gemeinsam die letzten Tage erleben zu dürfen, wer dieses Vorrecht genutzt hat, der hat gemerkt, dass dieses Fest eigentlich schon am Mittwoch angefangen hat. Da habt ihr eure Zeugnisse, die ersten von euch haben da ihre Zeugnisse uns weitergegeben. Ein Zeugnis, wie ihr Christus in eurem Leben erlebt habt, was Gott in eurem Leben getan hat. Und wisst ihr, wenn ich ein Zeugnis höre, wo ich eure Zeugnisse gehört habe, dann möchte ich am liebsten sagen, vergesst dieses Zeugnis nicht. Erinnert euch immer wieder daran, was Gott in eurem Leben getan hat. Wenn es Tage kommen, und die werden kommen, wo ihr Schwierigkeiten erleben werdet, wo es schwer wird, auch im Glauben, wo ihr vielleicht sogar anfangen werdet, an Gott und der Welt zu zweifeln, dann erinnert euch an das, was ihr mit Gott erlebt habt, was euer Leben verändert hat, und Gott wird euch dadurch wieder aufrichten. Ja? Dieser Tag hat damit begonnen, dass ihr uns euer Zeugnis und damit die Grundlage gelegt habt für die Taufe. Ihr habt euch für Christus entschieden. Ich möchte mit euch heute nach vorne schauen. Ich möchte mit euch ganz einfach über die Frage nachdenken, genauer gesagt über den nächsten Schritt in eurem Glaubensleben nachdenken und uns eine ganz einfache Frage stellen. Welche Folgen hat es nun für euch? Welche Folgen hat es für einen Menschen, wenn ich mich für Christus entscheide, wenn ich mich taufen lasse? Was kommt jetzt? Was erwartet euch? Oder ist ihr wirklich alles, was ihr davon erwartet, dass ihr ab heute an Mitglieder werdet in unserer Gemeinde? Oder ist da noch mehr, was ihr erwartet oder vielleicht sogar von euch erwartet wird? Und wisst ihr, ich bin bei meiner Vorbereitung, als ich über diese Frage nachgedacht habe, ich bin auf dem Römerbrief hängen geblieben. Ja? Und ich habe festgestellt, dass Paulus im gesamten Römerbrief genau darüber spricht. Es ist sein Thema und ich möchte ein Stückwerk die Gemeinde in Rom heute mit euch vergleichen. Ja? So wie ihr waren auch sie am Anfang eines Weges. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Sie haben sich bekehrt. Sie haben sich taufen lassen. Und sie sind in eine Gemeinde, zu einer Gemeinde geworden. Und wenn man jetzt so darüber nachdenkt, dann könnte man ja sagen, dann ist ja alles gut. Alle Schäfchen im Trockenen, geistlich gesehen, kann ich mich jetzt ausstrecken, alle Viere mal gerade werden lassen und darauf warten, bis ich irgendwann mal in der Ewigkeit bin. Geistlich gesehen das Leben genießen, ja? Man ist geneigt, so zu denken. Denn man ist ja jetzt bekehrt, man ist in der Gemeinde. Heißt es jetzt zurücklehnen und es mir gut gehen lassen? Ich persönlich bin so gestrickt, ich würde mir am liebsten mich zurücklehnen und einfach das Leben genießen, bis ich irgendwann mal wie von alleine im Himmel beim Herrn Jesus bin. Das wäre toll. Aber es ist nicht ganz so. Und das ist das, was Paulus der Gemeinde, der relativ jungen Gemeinde in Rom, mitteilen möchte. Er sagt, ihr habt zwar eine Entscheidung getroffen, ihr seid bekehrt, ihr seid getauft, aber das, was jetzt vor euch steht, ist eine weitere Entscheidung, ein weiterer wichtiger Schritt in eurem Leben. Wisst ihr, was ich leider sehr oft feststelle, dass bei einer Taufe sieht man eine Euphorie. Und die Taufkandidaten sind alle da, jede Bibelstunde, jeder Gottesdienst, sie sind alle da. Und wir unterhalten uns tief mit ihnen über das Wort Gottes. Aber wenn eine gewisse Zeit verfliegt, ja, Plötzlich fehlte eine oder die andere und plötzlich fragt man sich, wo sind die Leute? Und man merkt, da ist etwas schiefgegangen. Da fehlt vielleicht gerade das, worüber Paulus mit der Gemeinde jetzt reden möchte. Und Paulus sagt, trefft jetzt, wo ihr in der Gemeinde seid, jetzt, wo ihr Kinder Gottes seid, trefft eine weitere Entscheidung. Und Paulus nennt es in Römer Kapitel 12, diesen konsequenten Schritt, nennt er die Hingabe. Eine Hingabe für den Herrn, eine Hingabe für Gott. Und das Interessante, dass bei eurer Bekehrung, es war, ich sag mal, es ist ein Augenblick der Umkehr, der Augenblick der Umkehr zum Herrn. Aber bei einer bewussten Hingabe zu Gott, dieses hat eine Auswirkung auf unser ganz praktisches Leben. Bei einer Bekehrung und Wiedergeburt verändert Gott euch. Gott schenkt euch einen neuen Blick für euer Leben, einen neuen Sinn in eurem Leben. Aber bei der Hingabe, da entscheidet auch ihr bewusst, wie euer Leben verläuft. Ihr habt es eigentlich in der Hand, ob ihr in die Zukunft mit dem Herrn lebt, bewusst mit ihm lebt, oder ob ihr von der Bildfläche verschwindet, von der geistlichen Bildfläche verschwindet. Und das ist das, was Paulus der Gemeinde her deutlich macht. Er sagt, geht diesen weiteren Schritt, gebt euch Gott hin, die Hingabe an Gott. Und diese Hingabe betrifft unser ganzes Leben. Sie betrifft unser Reden, unser Handeln, unser Fühlen, ja sogar unser Denken. Und wortwörtlich in Römer Kapitel 12 im ersten Vers, ich lese mal, wie Paulus das sagt. Er sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, hingebt, kann man auch sagen, als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Paulus ermahnt die Gemeinde, und wo ich diesen Satz gelesen habe, diesen Vers gelesen habe, dachte ich nur, wow, was für eine Aussage, was für eine Aufforderung von Paulus. Ich weiß nicht, wie ihr das aufnehmt, ja, wenn Paulus so eine Art von Hingabe fordert. Ich persönlich bin so gestrickt, ich gebe nicht gerne. Ich bin ein Mensch, der gerne nehmen möchte, der sich vielleicht auch bedienen lassen möchte, der konsumiert, sage ich mal. Aber geben ist nicht unbedingt immer mein Ding. Und hier kommt Paulus und stellt das Geben auf eine ganz andere Stufe. Er erwartet nicht irgendetwas von mir. Er erwartet nicht irgendeine Kleinigkeit, sondern er erwartet von mir, er erwartet von euch das Wertvollste, was ihr habt. Nämlich eure Leiber, euer Leben. Er sagt, gebt euch ganz Gott hin. Und durch diese dringliche Ermahnung von ihm scheint es so zu sein, dass ein Leben mit Christus ohne Hingabe gar nicht möglich ist. Kann das sein? Ist eine Beziehung zu Christus überhaupt möglich, ohne eine wirklich echte, entschiedene Hingabe, eine praktische Hingabe für ihn? Ein kleines Beispiel. Für mich ist die Ehe immer in vielen Dingen ein wunderbares Beispiel für vieles, ja? Wenn ich mich entscheide, wo ich mich entschieden habe vor, ich glaube, das sind 23 Jahre, ich hoffe, meine Frau rechnet nicht nach, jetzt habe ich mich selbst wahrscheinlich auf den Schlips getreten, müsste aber so ungefähr hinkommen. Als ich mich für meine Frau entschieden habe, als ich mich entschieden habe, zu dieser Person, die ich liebe, mein Ja-Wort zu geben, ja, es war ein besonderer Schritt für mich. Aber stellt euch vor, jetzt nach 23 Jahren schaue ich zurück auf unser gemeinsames Leben und muss feststellen, ich habe eigentlich die letzten Jahre nicht mit meiner Frau gelebt, sondern ich habe neben ihr hergelebt. Was wäre so eine Beziehung praktisch wert, wenn man nebeneinander herlebt, aber nicht miteinander lebt? Hat so eine Entscheidung dann überhaupt einen praktischen Wert? Eine Entscheidung, wenn ich mich für eine Person entscheide, wenn ich Ja sage zu einer Person, dann hat es auf jeden Fall einen Einfluss auf unser praktisches gemeinsames Leben. Es hat eine Entscheidung darauf, für das, was ich bereit bin, für diese Person zu tun, wie ich ihr gegenüber fühle, wie ich über sie denke, wie ich auch mit ihr oder über sie rede, wenn sie gerade mal nicht anwesend ist. Und ich möchte heute, bevor ich konkret zur Bedeutung der Hingabe komme, um uns auch alle zum Nachdenken zu bewegen, über unser persönliches, hingegebenes Leben an Gott, ich möchte Folgendes behaupten. Ich glaube, ja, ich befürchte, dass es sehr viele Christen gibt. Sehr viele Christen in unserem Land, in unserer Stadt, vielleicht auch in unserer Gemeinde, die zwar eine Entscheidung getroffen haben für Christus, die Ja gesagt haben zu Christus, die sich haben bekehrt und sich haben taufen lassen, aber sie haben sich nie entschieden, sich Christus wirklich hinzugeben. Sie führen kein Leben, das von wahrer Hingabe spricht. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Was kann der Grund sein, warum wir auf der einen Seite hier Zeugnis erzählt haben? Alle von uns haben ein Zeugnis erzählt, wie wir uns zu Christus bekehrt haben. Aber irgendwann mal haben wir den nächsten Schritt vernachlässigt. Wir haben uns ihm nie wirklich ganz mit Haut und Haaren, möchte ich mal sagen, hingegeben. Was fehlt da? Haben wir Hingabe vielleicht missverstanden? Haben wir nie verstanden, was Hingabe wirklich bedeutet? Oder haben wir Hingabe einfach nur falsch interpretiert? Vielleicht fehlt mir die nötige Motivation für die Hingabe. Und mit der Zeit reduziert man die Hingabe auf ein Minimum, gerade so, dass ich mein Gewissen beruhigen kann vor Gott. Darf ich uns alle ein paar ehrliche Fragen stellen? Ich möchte uns alle fragen, ich möchte dich, jeden von uns persönlich fragen, was wäre für dich eine wirkliche Motivation, Christus ganz nachzufolgen? Oder anders gefragt, was hindert dich heute daran, Christus wirklich ganz, dich ihm ganz hinzugeben? Ja? Was hat dich bisher daran gehindert? Und wisst ihr, ich glaube, in der Frage nach der Hingabe ist auch eine Frage an diejenigen legitim, die meinen, ein Leben der Hingabe zu führen. Auch diejenigen sollten sich fragen, führe ich wirklich ein Leben der Hingabe und warum führe ich dieses Leben der Hingabe? Sind wir bereit, uns heute ganz persönlich zu hinterfragen? Diene ich vielleicht und verstehe ich darunter meine Hingabe, weil ich mir etwas davon verspreche? Vielleicht ansehen, vielleicht weil ich heute mal meine Stimme so gerne höre von hier vorne. Ist das meine Art, die Hingabe deutlich zu machen? Gibt es Hindernisse für dich, für ein wirklich hingegebenes Leben? Bist du vielleicht enttäuscht worden von Menschen, von anderen Christen? Bist du vielleicht sogar von mir enttäuscht worden? Und das ist für dich ein Hindernis für ein wirklich hingegebenes Leben? Oder erwartest du heute etwas von Gott? Sagst du dir, erst muss Gott dies oder jenes in meinem Leben tun, dann wäre ich schon bereit, mich ihm ganz hinzugeben. Es mag sein, dass dich ein schwerer Schicksalsschlag getroffen hat und er es dir schwer macht, dich Gott ganz hinzugeben. Wisst ihr, was mir im Laufe der Predigtvorbereitung bewusst geworden ist? Ich habe verstanden, dass eine falsche Motivation niemals zur echten Hingabe führt. Eine falsche Motivation führt niemals zur echten Hingabe und genauso wenig tun es falsche Erwartungen. Deswegen bin ich froh, dass nicht ich diese Frage beantworten muss, sondern dass die Bibel selbst uns eine Antwort gibt auf diese Frage. Und ich bin froh darüber, dass Paulus genau den Weg geht. Er versucht zuerst in diesem Text, die Gemeinde in Rom zur Hingabe zu motivieren. Durch eine ganz einfache Aussage, die wir jetzt gerade gelesen haben. Fällt vielleicht nicht auf, aber da steht in unserem Text, ich ermahne euch nun, ihr Brüder. Übrigens, wenn ihr Brüder gesagt wird, sind Schwestern immer mit gemeint. So ist die Bibel aufgebaut, ja? Aber die Brüder und Schwestern, ich ermahne euch angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Ich bin auf diesem kleinen Nebensatz, der zum Hauptsatz geworden ist, stecken geblieben. Ich ermahne euch, eure Leiber darzubringen angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Weil Gott so barmherzig ist, wenn du also bereit bist, dich hinzugeben, wenn du dich Gott hingeben möchtest, dann gibt es keinen besseren Grund, als wenn du über die Barmherzigkeit Gottes nachdenkst. Wir haben einen logischen Grund, warum wir uns Gott hinzugeben haben, weil er so barmherzig ist. Schaut auf dein Leben, schaut auf euer Leben, sagt Paulus mit anderen Worten. Paulus, er reißt ihren Blick von all dem weg, was sie behindert, von all ihren falschen Erwartungen, von all ihren Verletzungen, reißt er ihren Blick weg und sagt, schaut auf Gott, schaut auf seine Barmherzigkeit, schaut auf das, wie er barmherzig an euch gehandelt hat. Und daraus entscheidet euch für echte Hingabe. Wisst ihr, deswegen ist für mich ein Zeugnis, das wir von euch allen gehört haben, so wichtig. Es ist euer Rückblick auf das, was ihr an der Barmherzigkeit Gottes ganz persönlich erlebt habt. Ja? Und Paulus benutzt im Römerbrief 11 lange Kapitel, benutzt er dafür, um der Gemeinde zu beschreiben, wie barmherzig Gott an ihnen, wie barmherzig Gott an der Welt, an uns allen gehandelt hat. Und ich gebe das erstmal mit meinen Worten wieder. Er beschreibt ihnen, er macht ihnen klar, wie heilig Gott ist. Und er macht ihnen klar, wie sündig doch wir Menschen sind, wir aber eines Tages vor dem Thron Gottes zu stehen haben und unser Leben rechtfertigen müssen. Wir werden eines Tages vor Gott uns rechtfertigen müssen. Wir werden vor seinem Richterstuhl stehen. Ja? Und er nennt diese Tatsache, dass von uns aus niemand vor diesem heiligen und gerechten Gott bestehen kann. Und dann nimmt der Text, nimmt dieser Brief eine Wende. Und dann spricht Paulus über Jesus Christus. Und er sagt, dass durch Jesus wir Gnade erlebt haben. Wir durch Jesus eine Hoffnung haben, eine Hoffnung vor diesem heiligen und gerechten Gott zu gestehen, weil dieser Jesus kam auf diese Erde. Er gab sein Leben für uns hin und wir haben Vergebung erfahren. Ja? Und dann in Römer 8, lest euch Römer 8, diese paar Verse vor, durch, ja, zu Hause. Diese wichtigen Verse, ja. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was für eine Schlussfolgerung von Paulus! Wie groß die Liebe und Barmherzigkeit Gottes ist. Das ist nichts anderes als ein Jubelruf, den Paulus da von sich gibt, über das, was Gott im Leben, in seinem Leben und im Leben der Gemeinde getan hat. Ich hoffe, dass wir alle verstanden haben, was Christus für dich ganz persönlich getan hat. Er hat nicht einfach nur dein Auto aus dem Graben gezogen. Er hat nicht einfach nur dir beim Bau geholfen. Oder dir ein paar ermunternde Worte gesagt. Jesus Christus hat dir Leben geschenkt. Jesus Christus hat dir ewiges Leben geschenkt. Das ist es, was die Barmherzigkeit Gottes an uns, an mir, an euch wirkt. Jesus kam auf diese Erde, um sein Leben für uns zu geben. Er nahm die Trennung vom Vater hin für uns. Er hat Blut und Wasser geschwitzt, beschreibt uns die Bibel, als er nur darüber nachdachte, von seinem Vater getrennt zu werden. Er hat diese Trennung auf sich genommen wegen mir, wegen der Sünden von Alex Händler. Als ihm die Nägel durch die Arme getrieben wurden, dann hat er um Vergebung gebeten, vorm Vater für diese Soldaten. Aber als er verstanden hat, dass der Vater sich von ihm abwendet, weil er meine Sünde auf sich genommen hat, dann hat er angefangen zu schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist es, was Christus für dich und mich getan hat. Ist es uns bewusst? Wisst ihr, wir reden manchmal sehr oberflächlich von Jesus. Ach ja, er starb am Kreuz, er starb für meine Sünden. Aber wenn wir einmal tief darüber nachdenken, was es ihn gekostet hat, ja? Jeder Schlag, den er für mich erlitten hat. Die Dornenkrone auf seinem Kopf. Und das nur für mich. Das ist Barmherzigkeit, damit ich leben kann. Die Frage ist, bist du bereit, wenn du diese Barmherzigkeit erkennst? Erkennst du diese Barmherzigkeit? Wie reagierst du darauf? Lässt es dich kalt oder bist du bereit, dich Christus aufgrund dieser Barmherzigkeit ganz hinzugeben? Es gibt genug Christen, die nicht bereit sind, sich hinzugeben. Wisst ihr was? Wenn wir in Espelkamp hingegebenes Leben führen wollten, Gott gegenüber, dann gäbe es keine Nichtchristen mehr in Espelkamp. Da würden hier nur Geschwister sitzen. Aber weil wir so oft nicht bereit sind, eine Hingabe zu leben, weil wir Hingabe nicht verstanden haben, weil wir Hingabe uns reduziert haben auf ein paar Dienste, die ich mache, das ist keine Hingabe. Weil wir dieses falsche Leben leben, ist unsere Stadt immer noch nicht wiedergeboren. Wir bewirken nichts. Und ihr seid unsere neue Generation von Christen. Ihr könnt was tun. Viele von euch sind so jung. Andere sind ein bisschen älter. Nutzt diese Jahre noch, die ihr habt. Und gebt euch Gott hin. Gott kann durch eine ältere Person so viel Gutes tun. Er kann eure Familien verändern. Er kann eure Kinder erreichen. Es ist ganz egal. Für Hingabe ist es niemals zu spät. Und wenn du heute merkst, ich bin 70, 80 Jahre alt und habe mich noch nicht Gott hingegeben, dann wird es heute Zeit. Gott will dich gebrauchen. Gott erwartet auch von dir, ganz egal wie alt du bist, ein Leben in echter, von innen heraus, mit echter, überzeugter Hingabe für Christus. Ich gehe weiter in dem Text. Als nächstes beschreibt Paulus der Gemeinde, was Hingabe wirklich bedeutet. Und er geht einen Schritt weiter und er nennt es hier eigentlich, man könnte sagen, ganz einfach, aber sehr tief. Er sagt, dass sie eure Leiber darbringt als ein Opfer. Als ein Opfer, das lebendig ist. Als ein Opfer, das heilig ist. Als ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Wow, möchte ich sagen, wie Paulus diese Hingabe beschreibt. Ja? Wisst ihr, wenn ich aufgefordert werde, Alex, beschreib doch mal die Hingabe. Wie würdest du Hingabe beschreiben? Ja? Wisst ihr, ich würde auf den ersten Augenblick wahrscheinlich schreiben, liebe Gemeinde, liebe Taufkandidaten, liebe Neugetaufte, ja? Ihr seid nun in der Gemeinde, nun achtet bitte darauf, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr miteinander redet, hört auf zu stehlen, hört auf vielleicht zu trinken, helft den Armen, lest regelmäßig in der Bibel, kommt immer wieder zu den Gemeindeversammlungen und kleidet euch am besten auch vernünftig, ja? So würde ich wahrscheinlich auf den ersten Blick Hingabe beschreiben. Aber Paulus sagt, wenn Paulus das so ausgedrückt hätte, ja, das wäre ja einfach. Aber das, was Paulus hier verlangt, ist so viel mehr. Unser Leben soll ein Opfer sein. Ein Opfer sein, das heilig und Gott wohlgefällig ist, das lebendig ist. Ein Opfer ist nebenbei gesagt, wenn ich das Alte Testament mir anschaue bezüglich des Opfers, da denke ich, Junge, Junge, Paulus, du bist Jude, du musst doch wissen, was ein Opfer ist. Ein Opfer ist doch das, was in Rauch aufging für den Herrn auf dem Altar. Wisst ihr, genau das ist hier gemeint. Nur Paulus meint hier nicht, dass wir uns verbrennen, sondern unser altes Leben geht in Rauch auf. Das, was wir früher gelebt haben, die Ziele, unsere Wünsche, unser Denken, unser Handeln, das sollte in Rauch aufgehen, auf dem Altar Gottes. Und mit ihm sollte ein neues Leben begonnen werden. Beim Auszug aus Ägypten sehen wir, dass da ein Lamm starb für die Israeliten. Ein Sühnopfer, dabei starb auch ein Tier. Und Jesus Christus starb für dich und mich am Kreuz. Die Frage ist, sind wir bereit, unserem alten Leben wirklich zu sterben und nun für Christus zu leben? Jesus starb für dich, bist du bereit, für ihn zu leben? Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern. Das sei euer vernünftiger, euer logischer, euer natürlicher Gottesdienst. Passt euch nicht an. Wisst ihr, es gibt ein wundervolles Lied, ich habe es heute schon noch bei YouTube gesucht, ist irgendwie nicht drin, ja? Von Manfred Siebald, Karlchen Meleon. Karlchen Meleon läuft von Gott davon. Ein Mensch, der sich entschieden hat für Gott, aber wie ein Chamäleon durch den Alltag vegetiert, sich verstellt und etwas darstellt, was innerlich eigentlich nicht ist. Wer fühlt sich angesprochen? Sitzen hier Karlchen Meleons unter uns? Ich hoffe nicht. Ein hingegebenes Leben sieht anders aus. Wir haben gestern in einem Zeugnis diese Frage gehört: Was ist der Unterschied zwischen Retter und Herr? Ich dachte nur, wow, wie passt das, wie gut das passt. Ja? Wer ist Jesus für dich? Ist er nur dein Retter, was großartig ist? Sollte ich sofort annehmen. Aber es geht auch darum, dass er der Herr deines Lebens wird. Mit einem Retter lässt es sich gut leben. Und wir behandeln Jesus oft in unserem Leben leider nur wie einen Retter. Er ist gut verpackt, Vakuum verpackt, irgendwo im Setzkasten meines Lebens. Und bei Bedarf, wenn ich einen Retter brauche, flupp wird er ausgepackt und bitte hilf mir. Er ist dann da, aber ist er auch dein Herr? Wie behandeln wir ihn? Ich wünschte, dass Jesus der Herr sein könnte. Herr über unsere Zeit, Herr über unseren Beruf, Herr über unser Geld, über unseren Stolz, über unsere Ziele, unsere Ehen und Familien und so weiter und so fort. Alle unsere Lebensbereiche sind wir bereit, diese Jesus heute darzubringen, sie ihm hinzugeben. Das ist Hingabe. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus an anderer Stelle. Das sollte auch in meinem Leben, das sollte in eurem Leben auch Wirklichkeit werden. Wisst ihr, Hingabe ist nichts anderes als eine Antwort an Gott für das, was er für uns durch das Kreuz von Golgatha, durch Jesus Christus getan hat. Das hat der Paulus der Gemeinde in Rom und ich denke auch uns heute deutlich mitgegeben. Es ist keine Hingabe, wenn ich sage, danke dir, Herr Jesus, für dein Kreuz, für deinen Tod am Kreuz, dass du dein Leben für mich gelassen hast. Aber wie ich mein Leben lebe, das ist meine Entscheidung. Ich entscheide, was ich in meiner Freizeit tue. Ich entscheide, was ich beruflich tue. Und wie ich mein Geld verdiene, hat mit dir nichts zu tun. Das ist keine Hingabe. Es ist keine Hingabe, wenn ich sage, ich danke dir, Jesus, dass du deine Interessen für mich beiseite gestellt hast und auf diese Erde gekommen bist. Aber ich gehe mal los und tue das, was mir gefällt. Ich konsumiere vielleicht in Medien das, was mir gefällt. Ich mache das, was mir Spaß macht. Ich konzentriere mich auf meins. Das ist keine Hingabe. Es ist keine Hingabe, wenn ich sage, danke Jesus für dein Blut, das für mich am Kreuz geflossen ist und dass du mir meine Sünden vergeben hast. Aber auf der anderen Seite bin ich nicht in der Lage, anderen Menschen zu vergeben und bin auch nicht in der Lage, um Vergebung zu bitten. Das ist kein Leben in Hingabe an Gott. Kann es Hingabe sein, wenn ich Jesus in meinem Leben im Alltag verschweige? Kann es Hingabe sein, wenn ich nicht von dem weitersage, was ich mit Christus erlebt hatte? Hingabe, sagt Paulus, ist unser vernünftiger, unser natürlicher Gottesdienst. Gottesdienst geschieht also nicht am Sonntagmorgen hier in der Kirche. Hier feiern wir einen Gottesdienst. Aber der eigentliche Gottesdienst beginnt am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, ist an jedem anderen Tag in deinem Leben. Da wird Hingabe deutlich. Da geschieht der wahre Gottesdienst. Und ich wünsche uns, dass wir uns prüfen können, so wie Paulus zum Schluss sagt, damit ihr prüfen könnt, was das Gute und Wohlgefällige und der vollkommene Wille Gottes ist. Ich wünsche uns, dass wir uns heute ganz ehrlich prüfen. Lebe ich wirklich ein Leben der Hingabe oder habe ich mich einfach nur entschieden und bin den nächsten Schritt niemals gegangen? Wenn ihr es wagt, euch Christus hinzugeben, werdet ihr erfahren, dass er durch euer Leben Großartiges tut, dass er euch gebraucht zu seiner Ehre. Und das wünsche ich euch. Amen. Gottes Segen.